Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Wie haben Menschen in der Zukunft Sex? Vielleicht mit Maschinen? Mit Robotern, die ganz genau wissen, was unsere Bedürfnisse sind? Schon jetzt verlagert sich ja Sexualität immer mehr in die Welt der Technologien, des Cyberspace. Wie die Zukunft des Begehrens aussehen könnte und was aktuell Stand der Dinge ist, das hat Sophie Wennerscheid in ihrem neuen Buch beschrieben. Vor der Sendung haben wir mit der Wissenschaftlerin gesprochen. Aber nun ist es ja so, dass die Entwicklung von etwa Sexrobotern noch in den Kinderschuhen steckt. Was also hat sie, Sophie Wennerscheid, jetzt schon an dem Thema interessiert?
Ja, die Kinderschuhe, die wollen natürlich irgendwie wachsen und wir mit ihnen. Davon können wir ausgehen. Und insofern ist das eine Entwicklung, die ansteht und die kann man nicht vorwegnehmen, aber die sozusagen gedanklich zu begleiten, das war meine Intention mit dem Buch und dafür habe ich mir unter anderem auch Science-Fiction-Filme angeschaut und in denen wird das ja schon vorweggenommen, also dass wir als Menschen mit menschenähnlichen Maschinen intim interagieren können. Das hat mich interessiert, wie das dann aussehen könnte.
Und ein paar Sexroboter gibt es ja tatsächlich schon, die kann man schon kaufen. Und die, die es gibt, die sind eben oft den Menschen nachempfunden und das löst dann schnell so ein Unbehagen aus. Die sehen ein bisschen aus wie Menschen, aber es sind keine richtigen Menschen. Warum haben wir damit schnell so ein großes Problem?
Also erstmal ist wirklich die Frage, ob es sowas wie Sexroboter gibt. Also was es gibt, das sind sehr menschenähnlich aussehende Sexpuppen, die sich vor allen Dingen in der Haptik so dem Menschlichen schon sehr angenähert haben. Also haben so eine Silikonhaut, die sich sehr menschenähnlich anfühlt. Und diese Sexpuppen, meistens handelt es sich dabei um weibliche Modelle, werden von einigen Entwicklern versuchsweise mit künstlicher Intelligenz bestückt. Das beschränkt sich aber oft auf Spracherkennungsprogramme, Gesichtserkennungsprogramme, so dass eine minimale Kommunikation mit diesen Puppen, würde ich sie trotz allem noch nennen, möglich ist. Also ich würde nicht so weit gehen, davon Robotern zu sprechen.
Was wäre denn ein richtiger Roboter?
Also ein richtiger Roboter, mindestens müsste der über eine Teilautonomie verfügen. Also er muss in der Lage sein, nachdem er einmal entsprechend programmiert ist, eigenständig zu agieren. Also je eigenständiger, desto autonomer. Wenn wir von Teilautonomie reden, heißt das zumindest, dass er einzelne Handlungen ausführen können muss, über die er auch selbstständig verfügen kann. Und das ist bei diesen Puppen nicht der Fall.
Aber zurückkommend auf meine ursprüngliche Frage, warum machen auch diese Sexpuppen uns schnell Angst?
Das ist eine These, dass sie uns Angst machen. Richtige Untersuchungen dazu gibt es nicht. Diese These ist schon sehr alt. Sie wurde in den 70er Jahren von einem japanischen Robotiker entwickelt, der den Begriff des Uncanny Valley geprägt hat, also des unheimlichen Tals.
Ja.
Genau. Also und die These besagt, dass uns Entitäten, die aussehen wie Menschen, eigentlich umso vertrauter ist, je näher sie uns vom Aussehen her kommen, also je ähnlicher sie sind. Aber wenn wir dann auf einmal erkennen, dass sie es doch nicht sind, nämlich menschlich, dann kommt es zu einem großen Erschrecken und dann rutschen wir sozusagen in das unheimliche Tal ab.
Kommen wir mal zu einer von Ihren Thesen. Da lautet ein, und ich paraphrasiere, nur dann, wenn Sexroboter als nicht anthropomorphe Wesen oder Dinge konzipiert werden, kann das sexuell reizvoll, emotional interessant sein und unser menschliches Selbstverständnis erweitern. Warum?
Die Idee dahinter ist, dass wir die Maschine als Maschine interessant finden sollen oder ihr als Maschine begegnen sollen. Also wenn wir mit menschenähnlichen Wesen zu tun haben wollen, dann sollten wir uns doch lieber direkt mit Menschen auseinandersetzen. Wenn wir darüber hinausgehen wollen, dann müssen wir dieses andere, dieses technisch andere, wie ich es genannt habe, eben auch als dieses andere, als dieses uns Fremde anerkennen und damit klarkommen und uns auch von diesem Fremden affizieren lassen.
Aber wie kann das denn aussehen? Haben Sie eine Idee? Haben Sie ein Beispiel? Wie kann Sex eben mit einer Technik aussehen, die nicht dem Menschen nachempfunden ist? Und meinen Sie wirklich, das kann sich durchsetzen?
Es gibt ja Maschinen, mit denen Menschen interagieren. Das können Industrieroboter sein, die nur über einen Greifarm oder ein kranähnliches Gebilde verfügen. Und mit diesen Maschinen, also gibt es Menschen, die tanzen mit denen, die bewegen sich rhythmisch zu diesen Maschinen, lassen sich von dem Maschinenrhythmus inspirieren, gehen da mit. Und sowas hat ja auf jeden Fall eine sinnliche Komponente, es hat eine ästhetische Komponente. Und von der Sinnlichkeit zur sexuellen Erregung ist es meines Erachtens kein großer Schritt. Also ich kann mir also auch vorstellen, dass mich ein Greifarm Körper berührt und dass mich diese Berührung erregt.
Die Diskussion um Mensch-Maschine-Interfaces in Hinblick auf Sexualität ist bei Ihnen auch immer so eine Debatte über das Aufbrechen von Genderrollen. Glauben Sie tatsächlich, dass Sexroboter das Zeug dazu haben könnten? Denn wenn man jetzt mal guckt, was es schon gibt, dann werden da ganz oft Modelle von Beziehungen und auch sexuellen Beziehungen reproduziert, die der Heteronorm entsprechen.
Genau, deswegen mein Plädoyer sozusagen, sich mehr für das Maschinenartige der Maschine zu interessieren. Denn die Maschine hat per se kein Geschlecht. Sie haben völlig recht, so wie diese Puppen mit der künstlichen Intelligenz im Moment hergestellt werden, das bedient das Klischee der heteronormativen Beziehung, spricht da sozusagen auch deswegen in erster Linie Männer an, die Puppen, die weiblich aussehen, und das sind die allermeisten, werden so Pornomodellen nachgebildet. Also da wird genau alles Stereotype, Geschlechtliche bedient, was wir uns vorstellen können oder aber vielleicht lieber auch nicht vorstellen sollten. Und darüber gilt es hinauszugehen. Und da die Maschine eben kein Geschlecht besitzt, ist das eine Möglichkeit.
Gibt es denn Bestrebungen, dass man diese Maschinen auch mit Makeln versehrt zum Beispiel? Also was ja auch oft Menschen attraktiv macht, ist mal ein schiefer Zahn oder ein Leberfleck, wo er nicht hingehört.
Also es gibt zumindest Puppen, die kann man sich ja auch so gestalten, wie man es möchte. Also der Kunde ist da sozusagen König. Und es gibt Puppen, die die Form einer Elfe zum Beispiel haben.
Also mit den Ohren.
Die ich kenne, die sieht dann zwar trotzdem noch weiblich aus, also mit entsprechend weiblichen Geschlechtsmerkmalen, aber die könnte man ja auch weglassen. Man könnte sich ja auch eine androgyne Figur vorstellen oder ja eine geschlechtgemischte Figur, was auch immer. Man könnte sich auch eine Figur mit drei Armen kreieren. Also da gibt es ja unbegrenzte Möglichkeiten. Ich gebe zu, dass sich das ein bisschen wird anhört, aber es soll ja erstmal die Fantasie beflügeln und uns aus diesen vorgegebenen Geschlechterdichotomien befreien.
Ihr Plädoyer ist, vorurteilsfrei in die Sache ranzugehen.
Ja, vorurteilsfrei, nicht kritiklos. Also das heißt, mein Plädoyer ist nicht, dass wir uns jetzt blind in technische Beziehungen stürzen sollen. Also dafür ist Technik oder Technologie ein zu komplexes Feld. Aber schön wäre es, wenn wir uns von den besagten Geschlechterdichotomien lösen könnten und neu schauen, was da möglich ist.
Was wäre denn ein Kritikpunkt bei den Mensch-Maschine-Interfaces, wenn es um Sex geht?
Also so wie diese Maschinen, oder ich ziehe es im Moment eben noch vor, von Puppen zu sprechen, so wie sie gestaltet werden, bedienen sie dieses Klischee der immer willigen, immer verfügbaren Frau. Also so werden sie auch auf den Homepages der Hersteller präsentiert. Das ist sozusagen als Freundin fürs Leben, die sich immer freut, wenn der Mann nach Hause kommt und schon den ganzen Tag darauf gewartet hat und jetzt endlich den heißen Sex haben will. Und da ist der der berechtigte Vorwurf, dass es da zu einer Objektivierung kommt, oder also dass die Maschine wird als Objekt betrachtet und auch als solches behandelt. Und davon sollten wir absehen. Also mein Plädoyer wäre hier, dass wir diese nicht nur die Geschlechterdichotomie hinter uns lassen, sondern auch das herkömmliche Denken in Subjekt-Objekt-Vorstellungen. Also die Maschine, die Puppe, soll nicht als Objekt betrachtet werden, sondern als Gegenüber mit Subjektstatus, das auch etwas mit mir macht und ich nicht nur etwas mit der Maschine.
Das heißt, wir bräuchten so eine Art Ethik im Umgang mit Robotern.
Ja, die braucht es, und da arbeiten auch schon die Forscher dran oder die entsprechenden Wissenschaftler, diese Ethiken zu entwerfen. Also es gibt es für den Bereich der Maschinenethik, aber es gibt auch schon eine dezidierte Roboterethik oder verschiedene Entwürfe einer solchen Roboterethik.
Und da müsste man eben überlegen, was darf man mit solchen Sexpuppen, Sexrobotern machen und was nicht.
Genau, darum würde es gehen. Also ist es legitim, wenn ich meine Sexpuppe schände? Oder darf das nicht sein? Und wenn es nicht sein darf, warum darf das nicht sein? Also das sind jetzt keine einfachen Fragen, aber die Fragen stellen sich ja im Umgang. Also wir können auch an Kinder denken, die ihre Puppen irgendwie ihnen die Haare ausreißen oder ihnen den Kopf abschlagen. Auch da könnten wir erstmal argumentieren, naja, ist hier nur eine Puppe. Aber die meisten Eltern werden das nicht gut finden. Und dann muss man sich fragen, warum nicht? Und wie erkläre ich meinem Kind, dass das nicht gut ist? Und so ähnlich könnten wir das auch in Bezug auf lebensgroße Puppen oder dann vielleicht eben auch in Bezug auf die Roboter angehen.
Shulamith Firestone, die war ja, ich glaube, es waren die 70er, da war die schon relativ früh dran, Shulamith Firestone, und hat sich Gedanken gemacht um eine künstliche Gebärmutter. Diese künstliche Gebärmutter, die würde die Frau, ich glaube, das ist die Idee gewesen, erlösen, zum Beispiel von vielen Problematiken, die einfach mit so einer Schwangerschaft einhergehen. Verbinden Sie auch mit Sex, mit Robotern oder eben so einen technisierten Sex eine feministische Utopie?
Ja, das tue ich. Eine Grundfrage des Buches war, oder ein Grundanliegen war, nachzudenken, was überhaupt natürlich ist und was künstlich ist, wo die Grenze verläuft und ob es da eine klar zu ziehende Grenze gibt. Und ich würde sagen, die gibt es nicht und das ist auch gut so. Insofern sind die Anliegen, die Firestone in den 70er Jahren hatte, spielen da mit rein. Also wie können wir auch auf Technik zurückgreifen, um uns das Leben nach unseren Vorstellungen zu gestalten. Und natürlich ist jetzt eine künstliche Gebärmutter etwas, was als Gedanke fremd ist, weil wir, ja, also Sexualität und dann natürlich auch Reproduktion, also Schwangerschaft, scheint ja erstmal so der Inbegriff von Natürlichkeit zu sein. Da kommt alles rein an Triebdenken, an scheinbarer Spontaneität. Und das ist ja auch was ganz Wertvolles und das wollen viele Menschen bewahren, das will ich auch bewahren, aber gleichzeitig möchte ich auch noch einen Schritt weitergehen und jetzt keine Scheu vor anderen gedanklichen Möglichkeiten zu haben. Also das mit der künstlichen Gebärmutter, das kann man in sehr verschiedene Richtungen weiterdenken. In der Kulturgeschichte ist das auch schon als sehr problematisches Konstrukt entwickelt worden, also wo es dann wirklich eher um autoritäre Gesellschaften geht, wo man Nachkommen züchtet und dann auch auf die Mutter als Trägerin des Kindes meint, verzichten zu können. Das soll nicht der Weg sein, aber so wie Firestone das gedacht hat, ist es eben eher ein Emanzipationsversuch, dass die Frau nicht mehr auf diese Gebärfunktion reduziert wird. Und das ist sicherlich ein feministischer Gedanke, den man auch denken darf und soll.
Vielleicht können wir zuletzt noch einen Ausblick wagen in einer Welt, in der Sex noch mehr als heute nur einen Knopfdruck entfernt ist, noch mehr als heute technisiert ist. Ist da nicht vielleicht die menschliche Berührung, also mit allen Unsicherheiten verbunden, allen Unwägbarkeiten und allen Enttäuschungsrisiken, vielleicht dann doch wieder das Maß aller Dinge?
Das Maß aller Dinge will ich nicht hoffen, aber dass es geht mir nicht um eine Überwindung von Unsicherheiten und Instabilitäten, ganz im Gegenteil. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es gilt, die zu vergrößern, aber wenn wir uns vorstellen, dass wir mit einer Maschine interagieren, das kennen wir alle, wenn wir in unserem Computer sitzen, der macht nicht immer das, was wir von ihm wollen. Also da gibt es auch Unsicherheiten und die wird es auch im Umgang mit menschenähnlichen Maschinen geben. Also das wird nicht getilgt werden können und auch nicht sollen. Das ist eben diese Illusion der Verfügbarkeit, die wird sich so, hoffe ich, nicht durchsetzen.
Das Buch Sex Machina zur Zukunft des Begehrens ist im Mattes und Seitz Verlag erschienen. Die 240 Seiten kosten 24 €. Sophie Wennerscheid, haben Sie vielen Dank für das Corso-Gespräch.
Ich bedanke mich auch.